Ja, guten Morgen. Entschuldigung für die paar Minuten Verspätung. Es geht so langsam in die letzte Runde, ist jetzt das vorletzte Kapitel. Und ich habe versprochen, dass ich ein bisschen was über Software Engineering Techniken im Zusammenhang mit Multimedia Software erzählen will. Und habe schon ein bisschen angefangen, über Design Patterns zu erzählen, über Entwurfsmuster. Und da möchte ich weitermachen an der markierten Stelle. Und Sie sehen, ganz am Schluss ist was angefügt, was in früheren Versionen von der Vorlesung ein eigenes Kapitel war, nämlich Modellierung von Multimedia-Anwendungen. Da werde ich versuchen, heute am Schluss noch ein bisschen was dazu wenigstens zu vermitteln. Da ist mir eine Vorlesung ausgefallen, darum musste ich da ein bisschen zusammenstauchen. Vielleicht eins noch, weil was nicht direkt mit den Patterns zu tun hat, aber eine Erklärung ist für das, was auf den Folien immer aufgetaucht ist, schon in der letzten Woche und jetzt auch wieder. Man muss ja immer den Anwendungsbereich von Entwurfsmustern spezifizieren. Und gerade bei Multimedia-Anwendungen ist ja die Frage, welche Art von Multimedia-Anwendungen sind es denn eigentlich, die wir als Ziel sozusagen ja, mit diesem Pattern erreichen können. Und ich habe hier so einen dreidimensionalen Raum versucht aufzuspannen oder anzudeuten, in den wir Multimedia-Anwendungen einordnen können. Da hat man auch früher mal in der Vorlesung schon ein bisschen was dazu. Man kann sich Gedanken darüber machen, wie wird denn überhaupt die Zeit verwendet. Es gibt Multimedia-Präsentationen, die wie eine Slideshow einfach linear ablaufen. Im Extremfall könnte es ein Standbild sein, was aber dann schon vielleicht so einfach ist, dass man es nicht mehr als Multimedia-Präsentation bezeichnen wird. Und es kann natürlich auch wirklich interaktiv sein, dass der Fortschritt, das was angezeigt wird, von der Interaktion des Benutzers abhängt. Also haben wir da mindestens drei Stufen. Genauso ist es im Raum. Das kann ein festes Layout sein, was wir zum Beispiel auch bei der Slideshow gesehen haben. Da gibt es feste Platzhalter sozusagen im Raum, wo einzelne Elemente ausgetauscht werden. Es können Szenen sein, Szenen mit Objekten, die erscheinen, verschwinden, sich vielleicht bewegen. Oder es kann eben eine voll dynamische Szenerie sein, in der möglicherweise gar nicht ganz von vornherein klar ist, welche Objekte entstehen, die dann vielleicht vom Benutzer auch gestaltet werden können, weil es vollkommen offen ist, wie dann tatsächlich die räumliche Gestaltung sein wird, wie viele Objekte da sind, welches an welcher Stelle ist. Und als drittes, und die Koordinaten sind irgendwie völlig unabhängig voneinander, geht es natürlich um die Interaktivität, nämlich die Frage, läuft das eigentlich mehr oder minder automatisch ab? Das heißt, der Benutzer ist passiv. Wird der Benutzer immer wieder gefragt, bevor es weitergeht, also reaktiv das Ganze? Wir haben diese Einstufung schon mal in der früheren Vorlesung gehabt, diese Klassifikation in vier verschiedenen Interaktivitätsgrade. Dann kann es sein, dass ich proaktiv mit irgendwelchen Steuerelementen die Interaktion steuern kann oder ich kann direktiv eingreifen und wirklich Dinge irgendwo anders hinziehen oder erzeugen. Da gibt es natürlich schon so ein bisschen Zusammenhang, also dieses Volldynamische funktioniert eigentlich nur, wenn wir proaktive oder besser direktive Interaktivität haben. Und wenn man nun einzelne Multimedia-Patterns sozusagen einordnet, dann kann man natürlich dazu sagen, in manchen Bereichen, die funktionieren nur, wenn eine bestimmte Klassifikation in der Zeit oder im Raumgebrauch sozusagen eingehalten wird. Ich habe schon angefangen, Ihnen Entwurfsmuster als Beispiele zu vermitteln, und zwar welche, die rein aus dem Multimedia-Bereich kommen, die mehr oder minder so rausdestilliert sind aus dem, was wir jetzt im Laufe der Vorlesung gesehen haben. Und da habe ich noch ein paar mehr mitgebracht, also zum Beispiel eine Zeitcontainer-Sprache oder eine Algebra, um es ein bisschen hochgestochen auszudrücken, die haben wir an ein paar Stellen schon getroffen. Das heißt, wenn eine Präsentation ist aus Teilen aufgebaut, was es so Atome gibt, irgendwelche Grundprozesse, die für sich gesehen ablaufen und die dann in einen Zeitcontainer eingeschlossen werden, indem sie mit anderen solchen Atomen zusammenleben, in verschiedenen Arten zusammenleben könnten, parallel oder sequenziell zum Beispiel. Und so ein Container kann dann als Ganzes wieder wie ein Atom in einem anderen Zusammenhang arbeiten. Das ist eigentlich auch wieder eine Anwendung vom Composite-Entwurfsmuster. Aber man kann es auch sich vorstellen wie so eine Sprache. Es gibt die sequentielle Komposition, die parallele Komposition, es gibt die Wiederholung eines Zeitcontainers, es gibt die Regel, dass zwei Sachen nie gleichzeitig ausgeführt werden dürfen oder nur eins aus einer ganzen Menge ausgeführt werden darf. Denken Sie an Playlisten zum Beispiel. Oder solche Synchronisationsdinge, dass eins ausgeführt werden darf, erst wenn was anderes abgelaufen ist zum Beispiel. Das sind so zeitliche Constraints, die man sich eben als Sprache über Zeitcontainern vorstellen kann. Und letztlich macht das Ganze natürlich nur dann Sinn, wenn das in irgendeiner Form ein linearer Ablauf ist. Also wenn Sie einen freien, interaktiven Ablauf haben, dann können so, solche Dinge zwar Constraints irgendwie noch beschreiben, dass zwei Sachen nicht gleichzeitig ausgeführt werden dürfen, aber sie können daraus eigentlich nicht wirklich einen Ablauf ableiten. Also es ist vorwiegend sinnvoll, wenn wir einen linearen Fortschritt haben. Und es macht auch vorwiegend Sinn, wenn man ganze Szenen hat, also mehrere Objekte, die ausgeführt werden, weil die meistens ihr eigenes zeitliches Leben haben. Interaktivität ist logischerweise dann eher in einem der niedrigeren Grade. Ja, und bloß als Beispiel, wir haben ja gesagt, Patterns gibt es nur sozusagen, wenn man bekannte Anwendungen kennt. Das Klassische sind wohl diese sequenziell, parallel, exklusiv und ähnliche Operatoren in Smile, wo sie wirklich so eine Sprache tatsächlich sehen. Ein Framework, über das ich jetzt nicht viel gesagt habe, aber das im Netz verfügbar ist, ein Animationsframework für Java, JGoodies zum Beispiel, übersetzt genau diese Operationen in Java. Und wenn man so ein bisschen das Flash anschaut, dann ist natürlich eine parallele Komposition durch das Hintereinandersetzen von Frames oder von Schlüsselbildsequenzen jedenfalls und auch ein Parallelismus da, dadurch, dass man verschiedene Zeitleisten sozusagen untereinander, also verschiedene Ebenen auf der Zeitleiste untereinander anordnen kann. Also haben wir da auch in einer gewissen Art und Weise Parallelismus und sequentielle Komposition. Das ist vielleicht ganz interessant, wenn man das jetzt sozusagen sich nochmal bewusst macht. Das sind jetzt kleine Beispiele bloß aus drei verschiedenen Sprachen, weil eigentlich doch wieder das gleiche Konzept da ist. Das ist hier Smile und wir haben zwei Frames, die hintereinander angezeigt werden, also mit sequenziell, Frame 1, Frame 2 und Ende der Sequenz. Das ist Java-Code in JGoodies. Da gibt es Frame 1 und Frame 2 sind dann Animation-Objekte und hier gibt es einen sequentiellen Operator, der so ein Array als Parameter nimmt, wo diese Frames reingesteckt werden. Also im Prinzip das, was wir in XML als Datenstruktur fertig haben, wird dann in Java sozusagen nachgebaut mit in dem Fall Arrays als Hilfsmittel. Und hier unten haben wir eine visuelle, im Autorenwerkzeug Flash oder so, haben wir eine Zeitleiste, wo die Frames eben direkt hintereinander gesetzt werden. Aber alle drei Sachen sagen das Gleiche. Das Konzept ist immer dasselbe. Vielleicht noch ein Muster, das so ein bisschen spezifisch ist für eine bestimmte Plattform, nämlich für Flash. Wir haben an manchen Stellen das Problem, das kam auch in den Beispielen schon vor, dass wir eigentlich ganz viel mit Code programmieren wollen, aber es sowas wie globalen Code gibt, von dem man nicht richtig weiß, wo man den anordnen soll. Also solange man irgendwelche Symbole hat, denen die Klassen zugeordnet sind und da stehen dann die entsprechenden Methoden drin, ist das alles ganz einfach. Aber es gibt bestimmte Sachen, die muss man am Anfang oft machen. Also zum Beispiel Objekte erzeugen, Methoden aufrufen, irgendwelche statischen Methoden, die irgendwo aus einer externen Datei zum Beispiel kommen. Oder auch irgendwelche Objekte, die grafisch erzeugt worden sind im Autorenwerkzeug, die sozusagen noch zusätzlich zu garnieren mit irgendwelchen Methoden, Programmcode, der dann in unseren Code eingreift. Was eine mögliche Lösung ist, die funktioniert, die über lange Zeit die einzige Lösung war, ist, dass man nun sowas wie globalen Code in der Zeitleiste hat. Mit den neuesten Flash-Versionen kann man sich auch noch andere Lösungen vorstellen, dass man es wirklich sozusagen extern außerhalb dieser Zeitleiste anordnet, aber da sieht man eben auch, dass man jetzt sozusagen über verschiedene Lösungen des gleichen Problems anhand von den Pattern ganz gut diskutieren kann. Also diese eine Lösung, die wir öfter gesehen haben, die auch ganz viel in der Literatur ist, ist, dass man in der Hauptzeitleiste diesen Code anordnet und zwar genau im ersten Bild, wenn das die Animation startet. Und gute Praxis ist, dass man in diesem ersten Bild oder überhaupt in der obersten Ebene dieser Flash-Präsentation einen eigenen Layer für Code anlegt. Code heißt oder Actions, ganz egal wie er heißt. Aber das ist einer, in dem nur Programmcode drin ist und keine grafischen Objekte, dass man das sauber voneinander trennen kann und man gleich weiß, wo man den Code suchen muss. Also mit dem sinnvollen Namen. Und dann gehört aller Code, der so globalen Charakter hat, ins Bild 1 von diesem Layer Code. Es hat den großen Vorteil, dass wenn jemand diese Konvention einmal verstanden hat und irgendeine Präsentation, die wir gemacht haben, dann anschaut, dass der nicht lang suchen muss, wo ist denn ActionScript-Code in dieser Animation, in diesem Flash-Projekt. Man sieht sofort, wenn man es aufmacht, diesen Layer, da steht Code und dann sieht man auch, dass eben genau ein Bild da ist, in dem ein kleines A drin ist, Code eingefügt. Schaut man da rein, hat man den globalen Code gesehen und alle andere Code sollte dann eben entsprechend an den Objekten dranhängen, wo man natürlich auch relativ offensichtliche Stelle hat, um das zu finden. Das ist also eine Maßnahme, die den Code nicht irgendwie besser oder schneller oder mit anderen Funktionen ausgestattet verändert, sondern es ist wirklich eine Maßnahme, die bloß hilft, dass jemand, der den Code lesen will, gerade jemand, der ihn noch nicht so genau kennt, dass der findet, wo denn eigentlich die Programmlogik steckt. Beispiele gibt es ganz viele, hat man in der Vorlesung. Und das ist auch ganz typisch für diese Strukturierungstechniken, die man eben jetzt von der Software-Engineering-Seite haben will. Da geht es gar nicht unbedingt darum, die Funktionalität zu verändern, sondern es geht wirklich darum, ja, das übersichtlicher und eleganter zu gestalten. Gut, das waren jetzt so Patterns, die sozusagen entstanden sind aus dem, einfach aus den Beispielen, die wir in der Vorlesung hatten. Da kann man natürlich noch an dem Katalog eine ganze Zeit weiterarbeiten. Will ich jetzt gar nicht unbedingt tun, sondern ich möchte ein bisschen auf klassischere Inhalte nochmal gehen, weil Patterns eben wirklich ein Thema ist, zu dem man sich ein bisschen auskennen sollte. Und das vielleicht ganz interessant ist, das jetzt wirklich im Multimedia-Bereich mehr angewandt zu sehen. Und jetzt habe ich mir zwei Patterns rausgesucht aus dem ganz klassischen Katalog dieser berühmten Viererbande. Also Kammerhelm, Johnson, Flissidis, das ist das bekannteste Buch über Design-Patterns. Und die führe ich vor, und zwar anhand, das ist Factory, Method and State, und zwar anhand von einem Buch und auch den Beispielen aus dem Buch, das hier zitiert ist. Das ist ein Buch, das wirklich alle diese Design-Patterns, die so, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest die meisten dieser Design-Patterns aus dem klassischen Katalog anhand von ActionScript-Beispielen, meistens aus dem Spielebereich, diskutiert. Also da kann man sozusagen, wenn man sich mit Flash und ActionScript auskennt, kann man sozusagen alle diese Design-Patterns dort in ihrer Anwendung auf Multimedia erleben. Das ist ein durchaus interessantes Buch, gibt es auch als E-Book, wenn man sich für das Thema interessiert. Ja, ich habe versprochen, Factory Method, also Fabrikmethode, das ist natürlich, hört man schon an der Fabrik, ein Muster, das was mit Erzeugung zu tun hat. Es gibt ja verschiedene Klassen von Mustern in dem Gang of Four-Katalog, Erzeugungsmuster, Verhaltensmuster und Strukturmuster, und das ist ein Erzeugungsmuster. Es gibt sehr oft Produkte in Sinn von Objekten in unserem System, das wir entwickeln, die sich im Prinzip gleich verhalten. Die haben eine gleiche Schnittstelle, die kann man im Prinzip genauso benutzen, egal ob sie zu der einen oder anderen Untergruppe von diesen Produkten gehören. Also denken Sie an irgendwie ein Spiel, da gibt es eben Spielfiguren, die, wo sich der Benutzer eben irgendwie eine raussucht, der irgendwie einen Charakter gibt und dann hat eben eine verschiedene Erscheinungsform, aber fürs Programm ist es letztlich völlig egal, die wird immer über die gleiche Schnittstelle bedient. Oder es könnte sogar so sein, dass bei den Spielfiguren irgendwie der eigene Held oder so oder die eigenen Figuren des Spielers und die Gegner im Prinzip, zum Beispiel wie sie sich bewegen und welche Kernoperationen sie haben, auch eigentlich gleich sind. Das heißt, wir haben so eine ganze Familie sozusagen von Produkten, die sich im Prinzip ähnlich benehmen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich den Code möglichst so gestalten wollen, dass man diese Gemeinsamkeit nutzt, dass wir andererseits aber auch ganz viele Varianten unterstützen können wollen und dass es auch natürlich möglich sein muss, jetzt eine neue Spielfigur zum Beispiel leicht einzuführen, ohne dass der Rest des Codes sich tatsächlich ändert. Die Spielfigur muss aber irgendwo mal erzeugt werden. Das heißt, wir müssen uns einerseits darum kümmern, wo werden diese verschiedenen Familienmitglieder sozusagen erzeugt, und andererseits die Stelle, wo werden sie benutzt, und da, wo sie benutzt werden, es sollte möglichst unabhängig davon sein, welche konkrete Ausprägung jetzt aus dieser Familie da wirklich vorliegt. Also die Grundidee ist sozusagen die Verwendung, die Anwendung dieser Produkte zu trennen von dem Erzeugungszeitpunkt, von der Auswahl der richtigen Variante bei der Erzeugung. Dann wollen wir das Ganze natürlich änderungsfreundlich halten, das heißt, es soll ganz insbesondere die eine Änderung unterstützt werden, dass man eben neue Varianten hinzufügt, also neue Spielfiguren, neue Autos, neue Waffen, was auch immer. Und der Code sollte nur möglichst ganz lokal zu ändern sein. Es sollte also so sein, dass dieser Erzeugungscode, dieser erzeugende Code, nicht unbedingt wissen muss, welche Vielfalt an Varianten es gibt, nicht eine Liste dieser Varianten haben muss in irgendeiner Form, sondern ganz generisch funktionieren soll. Ja, die Grundidee ist, dass man also eine Methode erzeugt, die nichts anderes macht als Objekte erzeugen. Also nicht über einen Konstruktor geht, sondern eine Methode sich schafft, die Objekte erzeugt, die aber auch generisch genug ist, dass sie mit einer ganzen Familie von Produkten zurechtkommt und nicht eine konkrete Liste sozusagen von Projekten kennen muss. Und dieses Factory Method, Fabrikmethode, funktioniert im Prinzip eigentlich ganz einfach, dass wir eine Hierarchie von Produkten aufbauen. Das ist irgendwie ganz logisch, dass wir dieses abstrakte Interface, das alle diese Produkte gemeinsam haben, also was weiß ich, der bei den Waffen, dass man sie irgendwie abschießen kann oder irgendwo drauf richten kann zum Beispiel. Das ist so ein abstraktes Interface und dann gibt es drunter eben konkrete Produkte, was weiß ich, eben verschiedene Arten von Kanonen, Schleudern, keine Ahnung, bei den Waffen, die dann natürlich dieses Interface implementieren müssen. Und der Client, also die Software, die tatsächlich dann das Spiel realisiert, die Spiellogik realisiert, der verwendet nur das abstrakte Interface des Produkts. Der muss nicht wissen, welche konkreten Produkte das sind. Das heißt, egal welches konkrete Produkt darunter gesetzt wird, funktioniert der Client-Code mit allen diesen verschiedenen Unterklassen von oder Implementierungen von dem Produktinterface. Und das Entscheidende ist, dass es einen gibt, der sich dann letztlich entscheidet, aufgrund irgendwelcher Kriterien, welches Produkt tatsächlich erzeugt wird, welches konkrete Produkt welcher Unterklasse erzeugt wird. Das ist eine Creator-Klasse und hat eine Create-Methode, die natürlich irgendwelche Parameter braucht und ein Produkt liefert, also ein Typ der abstrakten Oberklasse hier, mit dem der Client arbeiten kann, ohne so genau zu wissen, welches konkretes Produkt das wirklich ist. Und natürlich entscheidet sich der für eins der konkreten Produkte und erzeugt das. Dieses Bild, das müssten eigentlich die meisten kennen, das ich da verwende, ist UML, Unified Modeling Language, ein Klassendiagramm, was schon ein bisschen andeutet, was wir ganz am Schluss nochmal anschauen werden. Also ein abstraktes Modell der Softwarestruktur. Man auch schon sieht, dass Modelle durchaus im Reden über solche Implementierungstechniken ausgesprochen guten Sinn machen können. Ja, damit es konkreter wird, habe ich jetzt aus diesem Buch von Sanders und Kumaranatunge, heißt der wohl, ein Beispiel aus einem Spiel auch genommen. Ich habe jetzt sowieso immer schon so ein bisschen Spielfiguren und sowas erwähnt. Also in dem Fall gibt es, ja, es ist hier ein bisschen dunkel, aber man sieht auf jeden Fall, dass es verschiedene Schiffe gibt. Das sind irgendwie die Gegner und der Held und dazwischen sind auch noch jede Menge Geschosse da auf dem Bildschirm. Das war nicht so furchtbar wichtig jetzt für unseren Fall, aber die Schiffe, die haben eben Waffen und können sich natürlich gegenseitig bekämpfen. Und in dem Beispiel ist es auch so gemacht, dass es auf zwei Ebenen sozusagen Produkthierarchien gibt, einerseits bei den Schiffen und andererseits bei den Waffen. Also bei den Schiffen gibt es unser eigenes, das Schiff des Helden, und es gibt diese fremden Schiffe, die Gegner. Und bei den Waffen gibt es eine Kanone sozusagen für den Helden und eine für die Gegner. Und die haben auch noch irgendwelche Minenwerfer, die man auch noch als Waffen besehen kann. Das heißt, wir haben in dem Fall drei verschiedene Arten von Waffen, zwei verschiedene Arten von Schiffen. Und was wir wollen, ist, dass wir jederzeit eine neue Art von Schiff, Raumschiff, wie auch immer, hinzufügen können und neue Arten von Waffen hinzufügen können. Und das ist ein bisschen zu beschreiben mit diesem Open-Closed Principle, was vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Der Code soll offen sein für Erweiterungen. Es soll also immer möglich sein, bestimmte Arten von Erweiterungen durchzuführen. Zum Beispiel ein neues Schiff einzuführen, einen neuen Waffentyp. Andererseits soll der Code aber in sich insofern geschlossen sein, dass es nicht notwendig und nicht sinnvoll ist, den Code einfach zu modifizieren, also quer durch den Code durchzugehen, an dieser und jener Stelle an dem Code was zu ändern, sondern der Code soll so geschlossen bleiben wie möglich. Das heißt, ich muss im Idealfall den Code überhaupt nicht ändern und bloß irgendwie eine neue Klasse hinzufügen, eine Unterklasse von der existierenden Klasse. Oder ich muss vielleicht eine neue Klasse hinzufügen und noch an irgendwie einer definierten Stelle noch zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Objekt dieser Klasse initialisiert wird, instanziert wird. Es sollte aber eben in dem Sinn sozusagen eine sehr übersichtliche, klare und lokale Änderung des Codes nur notwendig sein. Ich soll also nicht in die Logik des Codes irgendwie eingreifen müssen. In dem Sinn soll der Code also geschlossen bleiben und nicht geöffnet werden, in dem Sinn, dass man jetzt in die Innereien der einzelnen Methoden reinschaut und dort dann versucht, die Logik zu verstehen und an bestimmten Stellen Modifikationen zu machen. Also sollten diese Art von Erweiterbarkeit, die ist gefragt. Ja, wenn man das jetzt in eine Hierarchie von Klassen übersetzt, da rechts ist auch ein Screenshot, wo man noch mal sieht, dass das also nicht, ich werde es jetzt nicht vorführen, das Beispiel, aber man sieht, dass das jetzt nicht reine graue Theorie ist, sondern wirklich in Flash natürlich auch funktioniert und dass Sie dort diese Hierarchie auch im Prinzip sehen können als Klassen. Und das sind dann natürlich alles ActionScript-Klassendateien. Schaut aus wie Java natürlich der Code. Ja, was haben wir? Wir haben die Schiffe und ein Hero-Ship, ein Alien-Ship und wir haben einen Creator, und zwar eine Erzeugungsklasse für Schiffe, die also irgendwie eine Methode haben muss, die sich entscheidet, ob es jetzt ein Hero oder ein Alien erzeugt. Und das ist eine ganz klassische Anwendung des Entwurfsmusters Factory Method, wenn wir uns am genauesten anschauen. Und dann ist es so, dass jedes dieser Schiffe eine Waffe hat, aber es gibt eine abstrakte Oberklasse für alle Waffen. Natürlich hat das Hero-Schiff eine Hero-Weapon und das Alien-Schiff hat eine Alien-Weapon. Aber letztlich ist es so, dass der Programmcode eben dieses abstrakte Interface Weapon hat, in dem zum Beispiel eine Methode Fire drin ist, die für alle diese Objekte funktioniert, ob es jetzt Hero-Weapons oder Alien-Weapons sind. Und es gibt auch für die Geschosse gibt's eine Oberklasse, da gibt es also eine Kanonenkugel für die beiden Kanonen, die wir da hatten, und dann gibt es auch noch die Minen. Das sind alles Geschosse und diese Waffen sind natürlich auch, die erzeugen irgendwie diese Projektile und dementsprechend sind das auch wieder in einem gewissen Sinn Fabrikmethoden oder Fabrikklassen, die Fabrikmethoden haben. Das heißt, die zum Beispiel die Alien Weapon, die muss sich aufgrund bestimmter Kriterien entscheiden, wen sie erzeugt, einen Alien Cannonball oder eine Alien Mine. Also insofern wird da unten nochmal sozusagen das gleiche Muster in einer gewissen Art und Weise repliziert, was vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Aber dort ist natürlich auch so, dass man diese Waffenarten eben generisch halten will. Also kann man auch daraus sehen, dass so ein Entwurfsmuster eben nicht bloß an einer Stelle angewendet werden wird in der Regel, sondern dass es viele verschiedene Stellen gibt und dass man manchmal das ganz, ganz offensichtlich sieht, dass es hier einen Chip Creator gibt, dass es manchmal aber in den Code ganz eng verwoben ist. Also dass eine Weapon, die ist halt gleichzeitig, nimmt die Rolle von so einem Creator ein, heißt aber jetzt nicht Creator, sondern hat logischerweise noch andere Funktionen auch. Ja, schauen wir mal in den Code rein. Das ist jetzt ActionScript-Code, aber ActionScript ist so nah an Java dran, dass das vermutlich leicht zu verstehen sein müsste. Eine Sache, die ärgerlich ist, sage ich gleich mal hier, ist, dass es ein Sprachelement objektorientierter Programmierung, das wir hier gut brauchen könnten, in ActionScript 3 immer noch nicht gibt, nämlich abstrakte Klassen und abstrakte Methoden. Das wäre schön, wenn es das gäbe, gibt es bestimmt auch bald mal, aber ist im Moment nicht so. Deswegen sind diese abstrakten Klassen hier als Code sozusagen, als Kommentare angegeben und der Code ist eigentlich keine abstrakte Klasse, sondern in dem Fall ist da ein leerer Rumpf zum Beispiel für die Methoden angegeben. Im Prinzip könnte man also von der Klasse schon Objekte erzeugen, aber es steht hier explizit dabei, dass man das nicht tun soll. Ist ein bisschen unerfreulich, lässt sich aber im jetzigen ActionScript nicht vermeiden. Ja, also eine im Prinzip abstrakte Klasse Schiff, die jetzt, was uns jetzt in dem Fall gar nicht interessieren muss, also ein Sprite ist, das heißt also ein Objekt, das eine eigene Animation auf dem Bildschirm durchführen kann. Ja, und was hat das für Methoden? Es hat eine, die mit der ich es irgendwo platzieren kann. Ich kann also die XY-Koordinaten angeben und das merkt sich die lokal. Das ist einfach. Und es gibt eine Methode DrawShip, das ist eine, die das Erscheinungsbild sozusagen bestimmt. Die ist natürlich abstrakt, weil die hängt davon ab, ob das jetzt ein Alien-Ship, ein Hero-Ship oder was Neues ist. Das ist ganz wichtig, dass man dort natürlich frei ist, aber trotzdem soll es einheitlich benutzt werden können. Und natürlich muss man so ein Schiff auch irgendwie initialisieren können. Das muss irgendwie eine Möglichkeit haben, sich sozusagen selber zu organisieren. Das ist also jetzt das, gehen wir mal zurück hier auf das Bild. Diese Klasse dort oben, Ship, die abstrakte Oberklasse. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Schiffe natürlich drunter. Schauen wir uns mal das Hero-Ship an. Das ist natürlich eine Unterklasse von Ship und dort gibt es eine lokale Weapon. Und jetzt hier ist das Draw-Ship als Beispiel mal gezeichnet, wo man also die Farbe einstellt für den Fill und dann drei Rechtecke zeichnet. Hat man vorher gesehen, dass das dieses grüne Gebilde aus drei Rechtecken, was das Heldenschiff ausgemacht hat. Also ist eigentlich relativ naheliegend. Und jetzt gibt es hier ein Init-Ship. Das ist eine Methode, die einfach aufgerufen wird, wenn das Schiff initialisiert wird. Und da muss ich halt dafür sorgen, dass alles das, was ich brauche, da ist. Also ich brauche natürlich meine Waffe. Das heißt, ich muss eine New Hero Weapon erzeugen. Und ich muss eine dafür sorgen, dass irgendwie auch was passiert. Also wenn die Maus bewegt wird, rauf oder runter, dann muss irgendwas sein. Also in dem Fall wird, wenn sich die Maus bewegt, eben ein Move-Ship-Event-Listener realisiert, der da unten steht. Der macht also nichts anderes als die X-Koordinate zu verändern. Der holt sich die X-Position, wo die Maus ist, und setzt das Schiff dorthin. Das heißt, ich kann es nach links und rechts verschieben. In der vertikalen Richtung bewegt sich es von selber, oder beziehungsweise in dem Fall bewegt sich es gar nicht. Die Schiffe der Feinde bewegen sich von selber in der vertikalen Richtung. Und dann habe ich noch einen zweiten Ereignishändler. Also wenn ich klicke mit der Maus, bei Maus down, dann wird diese Methode dort unten, das DoFire als Eventhändler, realisiert, und das macht diese Fire-Methode auf unserer Waffe. Also, und genau, wir bewegen uns dabei auch noch ein Stück zurück. Okay, das Update After Event ist einfach nur eine technische Geschichte, dass dieses Ereignis, das wir erzeugt haben, gerade eben nicht in der Warteschlange weiter hinten stehen bleibt. Okay, jetzt haben wir natürlich irgendwie eine Menge Klassen erzeugt, aber wir müssen jetzt auch ein Main haben, und jetzt sehen wir in dem Fall genau das, was ich vorher angedeutet habe, in ActionScript 3, eine andere Methode, globalen Code zu erzeugen. Also wir haben hier eine Klasse Main, die nun den Initialisierungscode enthält. Und was machen wir? Wir erzeugen uns zuerst mal einen, nicht irgendwelche Schiffe, sondern wir erzeugen uns einen Ship Creator. Und das ist diese Factory-Methode, diese Factory-Klasse, die eine Factory-Methode enthält. Also Ship Factory ist unsere Erzeugungsmaschine. Und dieser Erzeugungsmaschine, der sagen wir nun verschiedene Dinge, wenn wir was erzeugen wollen. Das heißt, wir erzeugen nicht direkt mit irgendeinem Konstruktor, sondern gehen immer über diese Factory-Method. Und sagen jetzt, liebe Ship Factory, erzeug mir einen Hero. Und hier wird die Position, wo der Hero sein soll, angegeben. Und dann erzeug mir 5 Alien-Schiffe, und auch da wird die Position ausgerechnet. An der Stelle, irgendwo muss natürlich mal gesagt werden, was sind die konkreten Schiffe, die da erzeugt werden, wobei das nicht immer so explizit sein muss, dass man der Methode gleich sagt, das ist ein Hero, das ist ein Alien, das können auch irgendwelche anderen Werte sein, die dort begeben werden, aus der sich die Erzeugungsmethode das ausrechnet, was jetzt die passende Unterklasse ist, oder sie kann auch sich selber natürlich irgendwo bei an anderer Stelle informieren, um das zu bestimmen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie der Creator ausschaut. Der hat also Konstante hier, Hero und Alien, diese großgeschriebenen Worte, das sind eigentlich bloß Aliase für 0 und 1. Das wird an der Stelle benutzt, ne? Wenn man shipCreator.hero als Zahl übergibt, übergibt man eigentlich nur eine 0, aber es ist eben als statische Konstante Hero hier markiert. Und das AddShip, das hatten wir ja auch, da sieht man, wo es erzeugt werden, an welcher Position und welcher Ship-Type, das ist jetzt eben Hero oder Alien. Und was macht das? Das macht ein CreateShip und zeichnet das Schiff, setzt die entsprechende Location, sorgt dafür, dass wir in der im Baum, in der Ereignisverwaltung von Flash registriert sind und also auf der richtigen Bühne natürlich, die dort übergeben wurde, und initialisiert unser Schiff. Und jetzt haben wir natürlich immer noch eine Methode, die sozusagen ausgelagert ist, nämlich dieses CreateShip. Das ist ja die eigentliche Erzeugungsmethode und das ist jetzt wirklich die Factory-Method. Und die muss natürlich jetzt genau das machen, was ich schon so oft gesagt habe. Die muss jetzt nach den Parametern irgendwie eine Analyse machen und dann sich entscheiden, ob sie jetzt ein Hero-Ship oder ein Alien-Ship erzeugt. Oder auch vielleicht eine Fehlermeldung, wenn es irgendwie unklare Parameter sind, aus denen das nicht hervorgeht, was in dem Fall passieren könnte. Wenn da eine 2 oder 3 übergeben wird als Parameter, dann weiß man nicht, welches Schiff erzeugt werden soll. Es ist vielleicht noch nicht die allerüberzeugendste Factory Method, weil die sozusagen die Parameter direkt übergeben kriegt, welchen Schifftyp sie erzeugt. Aber trotzdem ist es so, dass wir an einer Stelle eben alle diese Typen von Schiffen, die es gibt, hier konzentriert haben und die an der Stelle natürlich auch sozusagen einzugreifen ist, wenn wir jetzt ein neues Schiff brauchen. Also vielleicht mal zwei Tests. Wenn ich jetzt so ein Programm geschrieben habe, dann fragt man sich ja im ersten Moment, das hätte ich ja anders auch machen können. Also warum mache ich denn jetzt nicht einfach meine Konstruktoren, dann erzeuge ich das Gleiche. Ja, darauf ist die Antwort, dass wir ja bewusst den Code jetzt so angelegt haben, dass es diese eine Stelle gibt, die verantwortlich ist fürs Erzeugen von Objekten und verantwortlich für die Arten von Objekten, die es gibt. Das heißt, das war eine bewusste Entscheidung. Es ist genau andersrum. Unser Code sollte jetzt wenigstens konsequenterweise so geschrieben sein, dass es nicht mehr möglich ist, mit eigenen Konstruktoren Objekte zu erzeugen, sondern dass wirklich diese eine Stelle benutzt wird. Das ist so eine Verkapselung eigentlich. Also wenn man jetzt Schiffe erzeugt, dann soll das bitte immer durch dieses CreateShip gehen und mit nichts anderem. Das kann man ausprobieren. Also ich habe jetzt in dem Main einfach versucht mal mit einem Konstruktor ein HeroShip zu erzeugen und dann gibt es tatsächlich einen Compilerfehler. Aufruf einer möglicherweise undefinierten Methode. Woran liegt das? Da muss man jetzt zurückgehen. Wo sind sie denn? Genau, HeroShip. Im Package Ship ist nämlich die Klasse HeroShip als eine interne Unterklasse eine private Unterklasse von Ship deklariert. Das heißt, das ist nicht nach außen sichtbar. Ich kann also auf diese Klasse gar nicht zugreifen. Das ist der in dem Fall wirklich so extrem abgekapselt, dass tatsächlich nur die Erzeugungsmaschinerie für die Schiffe weiß, welche Arten von Schiffen es gibt. Und jemand, der sozusagen einfach Code in unserer zum Hauptprogramm quasi schreibt, der hat gar keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Das ist also schon mal eine extrem starke Kapselung. Und das ist jetzt auch wieder so ein Beispiel, wo die richtige Umsetzung von diesem Pattern dann sozusagen zusätzliche Werkzeuge in die Hand gibt, dass der Compiler einem hilft, die Einhaltung dieser Disziplin zu überprüfen. Ja, eine zweite Geschichte, die vielleicht noch wichtiger ist, wir haben ja gesagt Open-Closed Principle, also es soll offen sein für die Erweiterung. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine neue Waffe hinzufügen wollte, was wird da passieren? Ja, das erste Mal ist, dass ich wenn Sie an die Stelle schauen, wo das Schiff initialisiert wird, dort werden ja die Waffen erzeugt, wird eine Hero Weapon erzeugt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe eine neue Waffe, die heißt jetzt einfach New Weapon, dann muss ich natürlich an diese Stelle ran und muss dort die neue Waffe erzeugen und ich muss mit der auch irgendwas tun. Also entweder die direkt feuern, was in dem Fall gesagt wird, oder ich kann natürlich wieder einen Ereignishändler registrieren, der dann unter bestimmten Bedingungen dort mit dieser Waffe was tut. Das ist nicht zu vermeiden. Ich muss natürlich sagen, in welchem Schiff ist diese Waffe verfügbar und unter welchen Bedingungen wird sie gefeuert. Aber es ist eine ganz klare Stelle. Das ist nämlich genau da, wo dieser Schifftyp ins Leben kommt. Genau da wird festgelegt, welche Waffen er hat und unter welchen Bedingungen die Waffe gefeuert wird. An der Stelle muss man Code modifizieren. Das ist aber eine ganz lokale und eigentlich an einer sehr logischen Stelle, also sehr leicht nachvollziehbaren Stelle angeordnet. Das war es auch schon. Also wie gesagt, diese Art von Code-Modifikation ist unvermeidbar, sonst können wir nicht die neue Funktionalität realisieren. Aber das ist verständlich, dass es an der Stelle ist. Und es kommen natürlich neue Sachen dazu. Es kommt zum Beispiel eine ActionScript-Klasse für New Weapon dazu, wenn wir die da oben initialisieren. Die ist ein anderes konkretes Produkt in unserer Erzeugerklasse, das ist alles in Ordnung. Es kommt eine, und wird ja hier auch entsprechend initialisiert, es kommt eine neue zum Beispiel Geschossklasse dazu. Das ist auch ein konkretes Produkt, das wir in die Projektilklasse-Familie einordnen können, also Unterklasse von Projektil. Das heißt, es sind einfach neue, separate Dateien, die ich also in Unterklasse von dieser abstrakten Klasse realisiere, bei der mir der Compiler also auch noch hilft, ob ich dann wirklich genau die richtigen Methoden überschreibe. Also wenn ich einen Override hinschreibe, dann wird er überprüft, ob es die Methode in der Oberklasse tatsächlich gibt. Das heißt, auch an der Stelle kriege ich sozusagen noch zusätzlich Hilfe vom Compiler, ob ich die Struktur tatsächlich konsequent sozusagen umgesetzt habe. Und natürlich muss ich diese Klasse New Weapon, also auch wirklich ausprogrammieren. Das wäre also jetzt, was dafür zu tun ist. Die muss natürlich wieder so einen Code haben, mit dem man sie erkennen kann. Und dann haben wir hier die Projektilerzeugungsfunktion. Gut, die hat man vorher bei den anderen Waffen noch gar nicht gesehen. Das ist natürlich genauso wie bei den Schiffen, gibt es da eben eine Create-Methode, die jetzt nicht Schiffe erzeugt, sondern in dem Fall Projektile. Und das hat die gleiche Logik, wie wir es bei den Schiffen hatten. Und dort wird natürlich ein neuer Fall sozusagen eingeführt, dass man jetzt eben, beim Feuern dieses neue Geschoss erzeugt. Also da sieht man auch nochmal so ein bisschen, ich will den ganzen Code durchlaufen, dass dieses Erzeugungsmuster eben auch auf der Ebene der Waffen sozusagen nochmal angewendet wurde. Ja, was auch noch interessant ist, ist, wenn ich jetzt noch in diese Bullet-Klasse reinschaue, das ist ein neues Projektil. Da fragt man sich auch, was jetzt eigentlich zu implementieren ist. Also solche Geschosse werden natürlich, also die Kanonen werden ja gefeuert und dann fliegen die Geschosse. Das ist hier aber vollkommen abgetrennt. Also das Feuern ist in der abstrakten Klasse Weapon, ist eine Methode Fire drin, die sagt, wie sich das Projektil bewegt. Und die sagt nichts darüber, wie das Projektil gezeichnet wird. An der Stelle, wo es das Geschoss zeichnen muss, ruft die einfach eine Methode Draw Projectile auf. Und die Methode, wie man das Ding zeichnet, ob das jetzt ein Kreis ist oder ein Rechteck ist, ein Quadrat oder welche Farbe das hat, diese Methode ist natürlich spezifisch für die einzelnen Projektile, zum Beispiel für dieses neue Geschoss hier. Und da wird wieder mit Grafik gezeichnet. Und auch die Frage, wie stark zum Beispiel, und das ist jetzt natürlich eine Entwurfsentscheidung hier, aber zum Beispiel die Frage, wie stark die Geschwindigkeit von dem Ding ist, wenn es das erste Mal abfliegt, auch das wird einer eigenen Methode hier, ARM heißt die, in die Projektilklasse unter reingesteckt. Und alles andere, was die Logik des Abfeuerns betrifft, steckt in der abstrakten Klasse Weapon in der Methode Fire drin. Wenn Sie sich erinnern, vorher, wenn die Projektile gefeuert wurden, wird immer Fire aufgerufen. Fire macht seine eigene Logik. Und an manchen Stellen ruft es dann eben beim Zeichnen der Projektile und beim Bestimmen der Startgeschwindigkeit, also sozusagen beim Laden dieses Projektils, ruft es Methoden auf, die dann in den konkreten Unterklassen für die Projektile definiert werden. Und da steckt man schon wieder mitten in einem weiteren Entwurfsmuster drin, dass ich die gesamte Logik von einem Ablauf in einer abstrakten Klasse und einer abstrakten Methode zunächst mal hinschreibe, die Untermethoden aufruft, die noch nicht implementiert sind und in den verschiedensten Unterklassen, dann gebe ich konkrete Realisierungen mit Überschreiben dieser aufgerufenen Untermethoden. Das ist auch wieder ein Muster, das man kennt unter dem Namen Template Method. Also Template Method heißt, ich habe sozusagen eine Logik, in der es an mehreren Stellen Platzhalter quasi gibt für bestimmte Operationen, die in Unterklassen verschieden realisiert werden. Ganz typisch hier zum Beispiel das Zeichnen. Also wie schaut es am Bildschirm aus? Ich kann meine Logik schreiben, sagen, hier zeichnen. Und das geht für alle Projektile. Und in der Unterklasse wird gesagt, das ist aber jetzt ein Projektil, das einen grünen Kreis zeichnet an der Stelle. Insofern ist es interessant, dass also die Bullet-Methode selber, die Klasse Bullet selber, sozusagen also die Klasse für New Bullet selber, keine Fire-Methode enthält. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also Sie haben jetzt natürlich ein Programmcode-Beispiel gesehen, in dem jemand bewusst versucht hat, ganz gezielt Entwurfsmuster einzusetzen. Und zunächst mal ist es, wenn man solchen Code lesen, modifizieren, selber schreiben will, natürlich ein weiterer Lernprozess. Also es geht ja zunächst mal darum, dass man die Programmiersprache beherrscht. Dann geht es darum, dass man in dem Fall objektorientierte Programmierprinzipien kennt, Oberklassen, Unterklassen, abstrakte Klassen, alle diese Geschichten. Und jetzt geht es aber darum, dass man von diesem Baukasten, von Konzepten, die man hat, eben solchen Gebrauch macht, um die Funktionen, die veränderbar sein sollen, wie zum Beispiel jetzt das Zeichnen von so einem Projektil, so schön in eine einzelne Stelle einzukapseln, dass es ganz leicht ist, das zum Beispiel durch eine neue Variante zu ersetzen, ohne dass man jetzt in dem Gesamtcode irgendwie groß eingreifen muss. Was man an dem Beispiel auch sieht, ist, dass natürlich derjenige, der solchen Code schreibt, immer so eine Abwägung treffen muss, was will ich modifizierbar halten und was nicht. Also zum Beispiel hier ist bewusst das Zeichnen flexibel gehalten und die Anfangsgeschwindigkeit. Es ist aber nicht zum Beispiel die Flugbahn, die so ein Projektil nimmt. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass das in einem bestimmten Winkel ausgerichtet wird und dann irgendwie eine bestimmte ballistische Kurve dort verläuft. Das ist nicht für die Unterklassen vorgesehen, das macht das Fire irgendwie von selber. Da gibt es eine Standardlogik dafür. Das ist eine Entwurfsentscheidung und wenn man diese Modifikation machen wollte, dann muss man auch in dem Code natürlich jetzt tiefer eingreifen. Man könnte aber dann, wenn man das eingreifen will, natürlich auch gleich wieder auch diese noch neu zu verändernde Eigenschaft jetzt wieder in eben solche Template-Method-Methoden reinstecken, die dann eben auch austauschbar sind sozusagen für die verschiedenen Geschosse. Also ein schon relativ anspruchsvolles Thema, weil man sozusagen Code jetzt bewusst für Veränderbarkeit sozusagen entwirft. Das ist die Grundidee eigentlich, die man an der Stelle ganz, ganz deutlich sieht. Ja, ich habe noch ein zweites Pattern versprochen, das von einer ganz anderen Art ist. Also das war jetzt ein ziemlich tiefgreifender, vielleicht ein bisschen viel Code, vielleicht auch noch versehener Einstieg in Erzeugungsmuster. Und State ist jetzt auch ein Beispiel, kommt jetzt nicht mehr aus dem Spielebereich, das Beispiel, das ich habe, für ein Muster, das Behavior, also zu den Verhaltensmustern gehört. Ja, State kennen wir ja aus verschiedensten Zusammenhängen. Es gibt Zustandsmaschinen der theoretischen Informatik, die kennt man ganz gut. Da fragt man sich anfangs immer ein bisschen, was das mit dem Programmieren zu tun hat. Und je mehr man dort einsteigt, umso mehr merkt man, dass es im Programmieren eben immer wieder dieses Phänomen von Objekten gibt, die einen bestimmten Zustand haben. Zum Beispiel eine Datei wird irgendwann mal erzeugt, sie wird irgendwann mal geöffnet zum Lesen, sie wird irgendwann wieder geschlossen, wird geöffnet zum Schreiben, wird geschrieben, wird wieder geschlossen. Also da verschiedenste Objekte haben ganz natürlich mal Zustände. Und auch in unserer Programmlogik ist es natürlich so, dass die Objekte, die wir erzeugen, sehr häufig Zustände annehmen. Also wenn Sie an zum Beispiel diese Spielfigur denken, die wir auf einem dieser Spiele hatten, die jetzt rumläuft und einen Schlüssel hat oder nicht, das wäre ein Zustand dieser Spielfigur, den wir verwalten. Oder wenn Sie an die Animationsbeispiele denken, wo ich über so eine kleine Raumfahrerfigur da geredet habe, die springen und laufen und schießen kann, dann hat die natürlich auch verschiedene Zustände gehabt. Die hatten irgendwie einen Idle und einen Run und einen Jump. Und da gibt es Zustandsübergänge und ich setze diesen Zustand der Figur. Das heißt, wenn man genauer hinschaut, trifft man allüberall eigentlich Zustände. Jetzt ist es so, dass ein Zustand zu realisieren in erster Näherung gar nicht mehr so schwierig ist. Da wird man halt irgendwie eine Codierung für den Zustand wählen, also zum Beispiel mit Zahlen oder wenn man in der Programmiersprache einen skalaren Typ hat, wo man einfach eine Aufzählung, einen Aufzählungstyp definieren kann, dann wird man den nehmen und sagen, da gibt es eben diese Zustände, Idle, Jump und Run. Und dann muss man natürlich die lokale Variable, die den Zustand sich merkt, und dann muss man natürlich die Zustandsübergänge irgendwie kodieren. Da kann man jetzt wieder an die endlichen Automaten denken, die man irgendwann mal getroffen hat. Das ist ja so, dass irgend von außen irgendein Ereignis passiert und dann passiert ein Zustandsübergang, je nachdem, in welchem Zustand wir vorher waren. Das heißt, logisch wäre, dass der Zustandsübergang eine Methode ist, die dann abfragt, in welchem Zustand sind wir vorher und dann den Zustand neu setzt. Soweit ist das eigentlich eine ganz klassische Implementierung. Jetzt geht es aber darum, dass wir die gleiche Logik realisieren wollen, aber in einer flexiblen und erweiterbaren Art und Weise. Und der Trick ist wieder mal ganz ähnlich, wie wir es vorher bei dem Factory Method und diesen Produktklassen hatten. Dinge, die man sonst sozusagen einfach durch Werte von Variablen in der Programmlogik realisiert hätte, die werden jetzt in diese Klassenhierarchie reingesteckt. Und wir haben eine Klassenstruktur, die uns die Erweiterbarkeit möglich macht. Das heißt, unsere Zustände sind jetzt im Prinzip Objekte aus einer Klassenhierarchie. Und ein Zustand wie Idle oder Run ist jetzt ein Objekt einer Unterklasse. Es gibt also eine Klassenhierarchie, eine sagt einfach Zustände dieser Spielfigur und das ist eine abstrakte Oberklasse. Und die hat natürlich die Methoden, wie man so ein Ereignis, das von außen passiert, behandeln kann. Also wenn zum Beispiel eben die Maus bewegt wird und oder die Maus geklickt wird, wäre so eine Geschichte, auf die das Ding reagieren muss, verschieden, ob er jetzt in Idle oder in Run oder in Jump ist. Also wäre zum Beispiel Movement und irgendwie irgendwelche Koordinaten dazu. Das wäre ein konkretes Beispiel für dieses Handeln. Und da kann es natürlich ganz viele mögliche Ereignisse geben, auf die Zustandsmaschine reagieren muss. Ich werde dann gleich ein ganz anderes Beispiel machen. Und zwar von dem Multimedia-Player, wo man sagt, das Ereignis von außen ist, der Play-Knopf wird gedrückt oder der Stopp-Knopf wird gedrückt. Dann ist natürlich ein Ereignis und eine Methode, die da drin steht, Play ist gedrückt, und zweite ist, Stopp ist gedrückt. Das heißt, hier in diesem Zustand stehen alle Ereignisse, die die Zustandsmaschine verwalten oder verarbeiten soll. Wenn Sie an die endlichen Automaten zurückdenken, steht das ganze Alphabet der Ereignisse, das also an den Übergangspfeilen dran steht. Das steht hier jeweils als eine einzelne Methode da. Es ist, wenn man solche Patterns liest, ein bisschen abstrakt im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht bloß, dass da immer abstract als Schlüsselwort dasteht, sondern hier werden natürlich ganz allgemeine Platzhalter benutzt. State für eine Oberklasse von Zuständen und Handle als ein Platzhalter für verschiedenste Handles, die dann letztlich als Ereignisbehandlung entstehen können. Also behandle irgendwas, heißt es ja, Handle. Ja, und die konkreten Zustände, Idle oder Run, sind jetzt Unterklassen der abstrakten Klasse State und die haben jeweils ihre eigene Art, mit diesem Handle umzugehen. Das heißt, die implementieren die Methode Handle. Dem bleibt ja gar nichts anderes übrig, sonst kann man gar keine Objekte instanzieren, wenn die eben Unterklasse von State sind. Und die ganze Sache ist in den Kontext eingebettet. Das heißt, von außen muss irgendwie eine Logik, die solche Objekte verwalten will oder Zustände verwalten will, muss natürlich ein State-Objekt erzeugen und sich das merken. Da gibt es also in dem Kontext irgendwie eine Variable, wo ein Objekt von der Klasse State dranhängt. Und die muss natürlich auch eine Möglichkeit haben, den Zustand sozusagen zu setzen, zu verändern. Und das geht letztlich dadurch, dass man ein State-Objekt eben ein neues vielleicht erzeugt oder aus einer vorhandenen Bibliothek sozusagen vorhanden im Reservoir von State-Objekten das Richtige dann in diese Variable State reinsetzt. Dann gibt es noch so eine Methode Request, die ist eigentlich bloß deswegen als Platzhalter da. Also wenn jetzt irgendwas im Kontext passiert, dann wird an irgendeiner Stelle mal eine Zustandsveränderung sozusagen notwendig sein. Das heißt, unsere Zustandsmaschine muss jetzt sagen, was ihr neuer Zustand ist, muss dieses Ereignis behandeln. Also wenn es ein Player ist, dann wird eben irgendwann mal aus dem Kontext raus gesagt, jetzt ist der Play-Knopf gedrückt. Das in dem Fall funktioniert das eben dann so, dass über diese State des Objekts an der State-Variable hängt, Handle aufgerufen wird, in dem Fall also Play zum Beispiel. Und das ist dann die Methode, die natürlich konkret in dem entsprechenden Unterzustand realisiert ist. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen bloß ein Überblick und kommt man nicht so ganz damit klar, wie das funktionieren soll. Das ist jetzt genau das gleiche Bild, wo der Kontext jetzt durch eine Klasse VideoWorks ersetzt ist, in der also irgendwie über Videoabspielen gearbeitet wird. Und wir haben für dieses Video, das abgespielt wird, zwei Zustände, die uns interessieren, nämlich den Stoppzustand und den Playzustand. Und es gibt zwei Methoden, die letztlich in dem VideoWorks sich wahrscheinlich auf irgendwelche Knöpfe an der Oberfläche abbilden, nämlich es kann gestartet und es kann gestoppt werden, wie ich gerade vorher gesagt habe. Das heißt, diese Handles sind Start Play und Stop Play. Das sind die zwei Sachen, die unsere Zustände behandeln müssen. Und natürlich ist es so, wenn es schon gestoppt ist, dann sollte beim Stoppzustand, wenn Stop Play gemacht wird, nichts passieren. Wenn es im Startzustand, wenn es spielt, dann soll es natürlich gestoppt werden. Es ist also ein verschiedenes Verhalten, je nachdem, in welchem Zustand wir sind. Und wie gesagt, das VideoWorks außen, das weiß, dass es Zustände gibt, kann Zustände erzeugen und kann auf denen bloß sagen Startplay und Stopplay, kennt aber die Interna weiter nicht mehr. Und intern gibt es dann den Stopstate und den Playstate als Unterklassen und die haben natürlich jeweils ihre eigenen Realisierungen von Startplay und Stopplay. Das Ganze jetzt nochmal eins weiter runtergebrochen auf ActionScript-Code. Es ist so, dass dieser State ist eine abstrakte Klasse. In dem Fall tut man sich leicht, weil es da sind keine solchen Template-Methods drin, die jetzt irgendwie Methodenrümpfe hätten, sondern das sind wirklich bloß Deklarationen von Funktionen. Da kann man dann das Interface benutzen. Das ist also eine abstrakte Klasse ohne irgendwelche Methodenrümpfe und damit auch wirklich wie eine abstrakte Klasse vom Compiler unterstützt. Und was haben wir? Wir haben das Startplay und das Stopplay und dann muss man vielleicht noch irgendwie Parameter, technische Parameter übergeben, nämlich auf welchen Strom bezieht sich das in Flash. Und bei Startplay könnte ja die Möglichkeit sein, dass man, wenn man den Start drückt, dass man dann den Titel irgendwie verändert hat, oder letztlich die Datei, die abgespielt wird. Das heißt, hier kann auch noch ein String übergeben werden, dass man beim Start verändern kann, was jetzt tatsächlich abgespielt wird. Das ist also unser Interface, Startplay und Stopplay. Und diese Zustände, die beiden Zustände, Playstate und Stopstate, werden jetzt als Unterklassen dieses Interfaces oder als Implementierungen des Interfaces oder Unterklassen der abstrakten Klasse State realisiert. Also Class Playstate extends State, ist der eine konkrete Fall, wo wir jetzt implementieren müssen, was in dem State deklariert worden ist. Das heißt, wir müssen jetzt, sonst haut uns der Compiler eins auf die Finger, müssen jetzt sagen, was Startplay und Stopplay sind. Also die Public Function Startplay, Parameter und so weiter können wir ja von oben abnehmen. Was ist jetzt der Fall? Wir sind im Playstate und haben den Befehl Startplay gekriegt und das ist normalerweise in dem Fall so, dass wir sagen, wir wollen jetzt nichts weiter tun. Das heißt, entweder macht total leeren Rumpf oder man gibt irgendwie eine Meldung, einen Trace aus, wie auch immer. Die vernünftige Reaktion wäre sozusagen nichts zu tun. Könnte auch anders sein, man könnte sich vorstellen, dass dort oben zum Beispiel der String ausgewertet wird und das abgespielte Stück verändert wird. Das ist jetzt einfach die Programmlogik, das muss der Programmierer natürlich wissen, was er an der Stelle will. Aber hier ist sozusagen genau die Stelle, wo für den Zustand PlayState auf das Ereignis Startplay reagiert wird. Auf das Ereignis Stopplay im PlayState zu reagieren, ist klar noch deutlicher, was man da tun muss. Da gibt es eigentlich keine Alternativen. Ich muss Close machen für den Stream. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt muss ich den Zustand verändern. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich gehe jetzt über in den Stopstate. Und dafür rufe ich auf VideoWorks SetState. Das ist jetzt eine Geschichte, die man sich nochmal gut überlegen muss, weil den tatsächlichen Zustand, in dem wir sind, merkt sich ja der Kontext. Also diese Klasse außenrum, in dem Fall das VideoWorks. Und wenn Sie sich erinnern, dem abstrakten Bild hieß es, der Kontext, der soll eine Methode SetState haben, um den Zustand zu setzen. Jetzt wird es nochmal klarer, wofür man die braucht, weil die wird nämlich von den entsprechenden Zustandsunterklassen benutzt, um den Zustandsübergang wirklich zu realisieren. Also der sagt jetzt SetState und will ein Objekt der Unterklasse StopState an der Stelle übergeben. Der könnte jetzt hier übrigens auch schreiben, New StopState einfach, würde funktionieren. Hier ist noch eine kleine Optimierung gemacht, dass nämlich wieder so eine ArtFactory-Methode benutzt wird. Hier wird VideoWorks GetStopState aufgerufen und das VideoWorks GetStopState ist eine Methode, die zunächst mal, wenn noch kein StopState da ist, einen erzeugt und wenn schon einer erzeugt worden ist, dann gibt es einem den alten wieder zurück, um sozusagen das dauernde Erzeugen von neuen Objekten bloß bei jedem Zustandsübergang zu verhindern. Also das ist so die Technik, die man auch benutzen sollte, die idealerweise das sehr, sehr gut realisiert. Ja, und das Gleiche haben wir jetzt im StopState. Der Zustand ist bei Startplay natürlich der, was tut. Der spielt nämlich dann was, das, was als Parameter für die Flash-Datei übergeben wurde, FLV-Datei. Und er macht genau das Gleiche. Er setzt jetzt natürlich den Zustandsübergang. Vorher war man in Stop, setzt er auf Play. Das heißt, in dem Kontext, in dem VideoWorks, wird jetzt ein neues Objekt oder ein Objekt jedenfalls erzeugt der Klasse PlayState und wird dort als Zustand sozusagen registriert. Ja, und wenn Stopplay ist, dann sind wir genau an der Stelle, dass der Trace schon gestoppt ist, natürlich mehr nichts tun. Ja, Test, wenn ich jetzt einen Pause-Zustand hinzufügen will, einen dritten, das ist ja der Zweck des Ganzen. Also das ist ein bisschen eine umständliche Art, den Zustand aufzuschreiben. Ich habe vorher gesagt, man könnte die Zustandsübergänge auch einfacher realisieren. Der Zweck kann ja nur der sein, dass die Erweiterbarkeit um neue Zustände zum Beispiel gut ist. Also stellen wir uns vor, wir wollen einen Pausezustand hinzufügen. Das bedeutet natürlich, dass ich irgendwo zunächst mal feststellen muss, dass es eine Operation gibt, die jetzt irgendwas Besonderes tut, die den Zustand letztlich in den neuen Zustand führt. In dem Fall ist es besonders einfach, weil die heißt DoPause, also wenn ich wirklich eine Pause-Taste habe, dann führt die natürlich in den Pausiert-Zustand. Also ist klar, dass ich in dem State Interface, ich gehe jetzt nochmal kurz zurück, in dem State Interface hier, wo es den Start-Taste, die Stopp-Taste gibt, gibt es jetzt auch die Pause-Taste. So, das schreibe ich da rein und dann kann ich ja das Ganze nochmal versuchen zu kompilieren und kriege dann nämlich schon angedeutet, dass mir der Compiler an der Stelle gewaltig hilft. Jetzt habe ich nämlich, wenn man sich es genau überlegt, ja in meinem Interface die möglichen Operationen, die mein Automat verarbeiten kann, die möglichen Ereignisse, die passieren können, da ist jetzt das Pause-Ereignis dazugekommen. Und der Compiler sagt mir jetzt ganz deutlich, dass das DoPause aus dem Namespace State in der Klasse PlayState nicht implementiert ist. Das sagt es auch nochmal für die Klasse StopState. Das heißt, ich kriege den deutlichen Hinweis, mach jetzt was, implementiere für den Zustand PlayState die Methode DoPause. Das ist notwendig natürlich, es müssen jetzt alle alten Klassen, müssen natürlich alle alten Zustände, müssen in der Lage sein, auf dieses neue Ereignis zu reagieren. Früher musste man halt in den Fallunterscheidungen entsprechend dann manipulieren, dass man diesen Fall überall wieder abfängt und das ist eine ganz beliebte Fehlerquelle, dass man an der Stelle einfach eine Stelle übersieht und dann in einer bestimmten Variante dieses Ereignis nicht behandelt wird. Warum ich das so explizit hier sage, hier sieht man, dass durch die Struktur, die wir jetzt mit dem State-Pattern angelegt haben, uns der Compiler sozusagen hilft, diese Fehler zu vermeiden und diese Fehler zu finden. Und genauso ist es natürlich, wenn ich jetzt eine weitere Klasse hinzufüge, das würde ich jetzt wahrscheinlich einen Post-State hinzufügen, dann werde ich natürlich da auch wieder explizit sozusagen kontrolliert, weil der Post-State muss natürlich dann auch eine Unterklasse von State ist, die Methode StartPlay und die Methode StopPlay implementieren. Das heißt, ich werde auch auf der Seite dann beim neuen Zustand eben gezwungen, wirklich darauf zu achten, dass diese komplette Fallunterscheidung dort realisiert wird. Und was man auch sieht, ist, dass ich den neuen Zustand eben in einer sehr, sehr lokalen Art und Weise einfüge. Ich werde vermutlich hier einen neuen Zustand, eine dritte Klasse dort unten dazu tun. Ich habe dort oben ein drittes Ereignis. Da muss natürlich hier überall auch das weitere Ereignis behandelt werden. Aber damit wird sozusagen in dem Zustandsautomaten in einer sehr jeweils lokalen Art und Weise und vom Compiler kontrollierten Art und Weise die entsprechenden Modifikationen gemacht, die ja gar nicht zu vermeiden sind. Und für den Rest des Programms, für diesen sogenannten Kontext, tut sich eigentlich gar nichts. Alles das, was Startplay und Stopplay aufgerufen wird, bleibt unverändert. Bloß, dass jetzt natürlich noch zusätzlich die Möglichkeit besteht, dieses Do-Pause zu realisieren. Das war der Anlass, warum wir das Ganze gemacht haben. Das heißt, es wird diese eine zusätzliche Aufruf natürlich dazukommen. Aber abgesehen davon muss ich an dem Code nichts ändern. Gut, an einer Stelle muss ich noch ein bisschen was machen. Ich muss nämlich aufpassen, dass diese Verwaltung von Zuständen, wenn wir das Get-Stop-State hier uns holen, dass es damit dann auch ein Get-Post-State noch geben. Aber das ist auch wieder eine in sich völlig geschlossene Sache, die nichts anderes tut, als jetzt eben diese Zustandsvariablen sozusagen zu verwalten. Das heißt, es ist auch da die Modifikation extrem stark strukturiert, also genau unter Kontrolle sozusagen, an welchen Stellen muss ich eingreifen, wenn ich jetzt einen neuen Zustand einfüge. Das kann ich wirklich wie ein Kochrezept aufschreiben und noch dazu hilft mir der Compiler eben auch dabei, wenn ich Dinge übersehen sollte, wie hier. Ja, ich werde es an der Stelle jetzt mal mit den Patterns belassen. Ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, weil irgendwie in Softwaretechnik-Vorlesungen kommen diese Patterns ja auch vor und auch die State-Methode, die State-Pattern müsste dort im Prinzip oder ist zumindest in manchen Versionen der Vorlesungen angesprochen worden. Um das nochmal wirklich ganz klar zu machen, dass diese Techniken natürlich hier anwendbar sind und sogar besonders gut anwendbar sind, weil man eben mit solchen Dingen wie Varianten von Produkten und Zuständen und so in Multimedia-Präsentationen besonders viel zu tun hat. Aber natürlich, das sind Techniken, die allgemein auch außerhalb von Multimedia eine Rolle spielen. Ja, und so ähnlich ist es jetzt bei dem letzten Kapitelchen auch, nämlich mit der Modellierung. Wir hatten ja schon mit UML so ein bisschen zu tun, UML-Klassendiagramme. Und das ist jetzt ein kleiner Versuch, Ihnen nochmal zu erklären, was denn passiert, wenn wir Multimedia-Anwendungen haben und für die mit Modellen arbeiten wollen, so à la UML, aber eben spezifisch für Multimedia. Das Ganze ist, um ganz ehrlich zu sein, jetzt auf eine spezielle Arbeit bezogen. Also das haben wir im Lehrstuhl gemacht, war eine Promotion, die vor anderthalb Jahren oder so abgeschlossen wurde, vom Andreas Pleuß, der lange auch die Übungen hier zu der Vorlesung mit betreut hat, inzwischen nicht mehr am Lehrstuhl ist, sondern in Irland arbeitet, der hat diese MML-Sprache für die Modellierung von Multimedia-Anwendungen entwickelt. Ja, was ist denn das mit den Modellen überhaupt? Also ein Modell haben wir vorher schon gesehen, wenn wir über die Zustände reden, zum Beispiel, dann ist es, ja, wenn man so Kästen um den Code zeichnet und die schön auf eine Folie anordnet, ist da schon Struktur drin, man kann das schon darstellen, aber letztlich klarer und übersichtlicher sind schon diese Klassendiagramme, in denen man einfach die ganze Information, was jetzt in dem die Parameter sind und was der Rumpf der Methoden sind, rauslässt und wirklich bloß sagt, welche Klassen gibt es, wer ist Unterklasse von wem, wie heißen die Dinger und das sozusagen als einen Graphen darstellt. Das sind diese berühmten Klassendiagramme. Und es gibt viele andere Diagramme auch, wo wir noch gleich wieder Beispiele sehen. Das ist was, das man in der Ingenieurstechnik überall macht. Ein vereinfachtes Bild von einem System zu zeichnen, meistens wirklich zu zeichnen, es könnte auch textuell sein, aber in allermeisten Fällen sind es Skizzen, grafische Möglichkeiten helfen uns einfach, den Überblick besser zu behalten, dann nutzen wir unsere kognitiven Fähigkeiten besser. Und ganz wesentlich ist, dass dieses Bild nicht alle Details enthält, sondern an irgendeiner Stelle vereinfacht, Details weglässt und sich oft auch nur auf einen Aspekt konzentriert. Also zum Beispiel ein Klassendiagramm auf die statische Struktur der Objekte, die dort überhaupt erzeugt werden können, wie die miteinander zusammenhängen, oder ein Zustandsautomat wirklich ganz spezifisch auf das Verhalten von einem bestimmten Objekt über die Zeit, wenn bestimmte Ereignisse passieren. Das sind beides Modelle, die ganz verschiedene Dinge natürlich darstellen. Und deswegen kann es für das gleiche System auch ganz verschiedene Modelle geben, die sozusagen erst in ihrem Zusammenspiel das System dann wirklich beschreiben. Wenn man das jetzt ganz ernst nimmt mit den Modellen, dann kommt man in den Bereich der modellgetriebenen Entwicklung. Also da muss man ja sehen, für Modelle gibt es zwei verschiedene Anwendungen. Das eine war, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, dass man Modelle als Illustrationen benutzt, um über Sachen zu reden. Da sind sie aber nicht sozusagen wirklich ganz ernst genommen, weil da kann ich auch eine falsche Skizze machen und es passiert auch nichts. Das ist sogar was, das im Laufe der Entwicklung sehr häufig passiert, dass man irgendwann mal eine Skizze macht und dann die irgendwo abheftet oder als Datei irgendwo rumliegen hat und dann arbeitet man weiter, programmiert und ändert den Code und tauft Sachen um und führt neue Klassen ein und so weiter und die Skizzen werden nicht mehr aktualisiert, passen damit nicht mehr zu dem Code. Modellgetriebene Entwicklung macht das viel ernsthafter, sagt, eigentlich programmiere ich mit den Modellen und sagt, zunächst mal, das Modell ist das Wichtige und alles, was ich an Code schreibe, wird zunächst mal aus dem Modell generiert und sind dann noch sozusagen Ergänzungen zu dem, was aus dem Modell generiert wurde. Das heißt, es sind diese zwei Schritte. Wir haben einerseits ein Modell, das sich dann übersetzt in so einen groben Bauplan des Codes. Und dann kommt natürlich noch Spezialwissen dazu über Implementierungsdetails, dann kommen zwei Sachen dazu. Es kommt einerseits Code dazu, den ich von Hand reinschreibe. Es ist aber andererseits in dem Code auch was Bestimmtes drin, was hier mit dem Expert Knowledge gemeint ist, nämlich zum Beispiel so ein State Pattern. Ja, wie man so ein State Pattern realisiert, sowas kann ja schon in der Code-Generierung entsprechend da sein. Das heißt, ich mache auf der Modellebene mache ich hier meine Zustände, zeichne ein Zustandsdiagramm. Und der Code-Generator erzeugt mir dann gleich einen Code, der diese State-Pattern realisiert. Da muss ich mir das gar nicht alles merken, sondern muss das bloß sozusagen anwenden. Da stehen vielleicht noch schöne Kommentare drin, an welchen Stellen ich was zu tun habe. Und damit haben wir diese Arbeitsteilung, dass das Wissen darüber, wie man ideal so eine Zustandsmaschine realisiert, das hat derjenige einmal geliefert, der den Code-Generator geschrieben hat. Und das Wissen, was dann tatsächlich in dem Zustand passiert, wenn ein bestimmtes Ereignis ist, das muss natürlich jemand nachtragen, der tatsächlich dann das System entwickelt. Ja, das bedeutet aber natürlich, dass man eine Menge Sachen machen muss und man muss an der Stelle auch ehrlich sein, das ist eine Geschichte, die durchaus im Forschungsbereich ist, die in der Industrie in bestimmten Bereichen intensiv angewendet wird, zum Beispiel im Bereich der sicherheitssensitiven Systeme, also in der Fahrzeug- und Flugzeugtechnik wird das ganz massiv eingesetzt, dass man Code generiert, also irgendwie Systeme, die im Fahrzeug wirklich sicherheitsrelevant sind. Da wird sehr viel mit modellgetriebener Entwicklung gearbeitet und allen Techniken, die man irgendwie sich vorstellen kann, auf den Modellen eben auch entsprechende Überprüfungen zu machen, mit Logikmethoden zum Beispiel. In anderen Bereichen wird es relativ wenig eingesetzt. Multimedia ist wahrscheinlich ein Bereich, in dem es sehr wenig eingesetzt wird. Und der Versuch war nun sozusagen hier einen Schritt zu tun. Also wie schaut es denn aus, wenn ich Modelle für Multimedia-Anwendungen mache? Und dafür muss ich natürlich erstens mal die Modelle haben, die verschiedene Abstraktionsebenen beschreiben. Es gibt ja frühe Phasen der Entwicklung, spätere Phasen der Entwicklung und auch verschiedene Aspekte. Es gibt zum Beispiel statische Struktur und das dynamische Verhalten. Und dann ist es damit natürlich nicht getan, sondern ich muss diese Code-Generatoren in irgendeiner Form auch bauen. Das heißt, ich muss Transformationen haben, mit denen ich von den Modellen weg was Neues erzeugen kann, entweder gleich Code oder vielleicht ein anderes Modell, an dem ich dann weiterarbeiten kann, das auf einer konkreteren Ebene ist. Also im Allgemeinen sind das Transformationen zwischen Modellen. Das Ganze wird noch komplizierter, dass ich natürlich auch Modifikationen machen will nach der Transformation. Ich habe zum Beispiel Code erzeugt, will etwas einfügen und dann will ich später wieder das Modell modifizieren und dieses Wechselspiel, dass ich sozusagen die Änderungen, die ich im Code gemacht habe, nicht verliere, wenn ich das Gerüst im Modell verändere. Dafür braucht es wieder spezielle Techniken, dass man entweder zurücktransformieren kann ins Modell oder dass man in dem Code das markiert, was generiert wurde und das bei Änderungen des Modells anpassen kann. Das ist aber einfach eine eigene technische Realisierungsfrage. Diese Transformationen sind dann natürlich auch wieder Objekte, die dann in die Entwicklungsumgebung reingehören, die man registrieren kann, duplizieren kann, modifizieren kann. Und die dann letztlich Bestandteil sozusagen des Werkzeugkastens für den Entwickler werden. Ja, modellgetriebene Entwicklung heißt sowas, ich fange mit einem allgemeinen Modell an, was man spricht von einem Computation Independent Model, einem, das zunächst mal nur den Problemkreis beschreibt und komme dann auf eine Implementierung, eine Idee, wie ich das realisieren will, auf ein Platform Independent Model. Und von da aus gibt es sozusagen eine Aufspaltung in verschiedene mögliche Plattformen. Mit Plattformen wäre jetzt bei Multimedia zum Beispiel gemeint, dass ich mich auf Java mit Piccolo entscheide oder dass ich mich auf Flash mit ActionScript 3 entscheide oder auf Python mit Pygame. Das sind ganz verschiedene Plattformen. Und dieses plattformunabhängige Modell soll sozusagen das System noch beschreiben, unsere Lösung auf einer Ebene, wo wir noch gar nicht wissen, welche Plattform das ist. Und dann wird irgendwann mal eine Transformation angeschmissen, die uns den Code sozusagen für die eine Plattform erzeugt. An dem muss ich dann noch ein bisschen weiterarbeiten. Das ist also noch nicht wirklich der fertige Code, sondern man spricht dann vom plattformspezifischen Modell, das ich modifizieren kann noch und Transformationen noch ausführen kann am Schluss, die wirklich den Code für die erste Plattform erzeugen. Damit habe ich sozusagen hier einen Schalter, den ich umlegen kann und kann sagen, das gleiche System mache ich jetzt auf einer anderen Plattform. Was natürlich höchst interessant ist. Und es gibt eine große Industrieorganisation, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, die Object Management Group, die verschiedenste Standards für die Softwareindustrie entwickelt. Das ist also keine irgendwie staatlich eingeführte Organisation, sondern eine aus der Industrie gewachsene Gruppe von Leuten eigentlich, die auch alle in der Regel aus der Industrie kommen, mit ein paar Forschungsleuten, Universitäten noch so ergänzt. Und die haben unter dem Begriff Model Driven Architecture richtig so einen Standard dafür auch aufgeschrieben und fördern das ganz, ganz stark. Die OMG ist auch die das UML standardisiert hat. Ja, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, und ich werde auch nicht so ins Detail gehen, aber bloß einen Eindruck mal versuchen zu geben, wie so ein Modell ausschauen kann. Das ist nicht wirklich ganz gut zu erkennen, aber es ist ein Breakout-Game, wo sie dort oben irgendwie diese Bricks haben, also irgendwie eine Mauer mit Steinen, da unten haben sie einen Schläger, da haben sie einen Ball und wenn der Ball eben, den schießt man da rauf und wenn der an so einen Stein anschlägt, dann geht der kaputt und dann gibt es dann alle möglichen Tricks, dass der Ball dann wieder von der Wand zurückfällt oder wenn er an einer bestimmten Stelle ankommt, eben ganz verschwindet und man nicht mehr benutzen kann. Also so ein klassisches Spiel und so ein Spiel ist ganz gut geeignet, um zunächst mal ja, einfach zu erklären, wie denn so eine Modellierung ausschaut. Jetzt müssen wir natürlich sagen, was sind denn die Objekte, mit denen wir es zu tun haben. Hier gibt es also diesen Schläger, der heißt Paddle. Dann gibt es den Ball, der heißt Ball, das ist einfach. Dann gibt es da hinten die Wand, an der der Ball anschlagen kann. Und zwar muss man da unterscheiden, diese Wände, von denen er reflektiert wird, hinten an der Seite. Und wenn er nach vorne, wo er hergekommen ist, wieder runterfällt, dann ist das ein Off-Field, da verschwindet er einfach. Und, Entschuldigung, ein bisschen. Ich hätte jetzt gemeint, das ist die Bricks, die habe ich jetzt mal ausgelassen, genau, da gibt es nämlich die Bricks, die Steine, die sind natürlich auch da. Das sind so die wichtigsten Bestandteile, dann gibt es noch ein bisschen Layout drumherum, aber das sind die Kernobjekte, die wir uns anschauen müssen. Und hier sieht man, was der Andreas Pleuß sich ausgedacht hat, was es alles an Diagrammen gibt, wenn ich sowas beschreiben will. Ein Strukturdiagramm, ein Szenendiagramm, ein abstraktes Josephus-Diagramm und ein Interaktionsdiagramm. Und man sieht auch, dass das so ein bisschen nach Rollen getrennt ist. Da werden wir in der nächsten Vorlesung noch mehr uns darüber unterhalten. Es gibt ja die Softwarearchitekten, die verstehen was von solchen Entwurfsmustern, so wie wir es gerade hatten. Eine Änderbarkeit von Software und vom Programmieren auch. Es gibt natürlich die Leute, die sich um die Medien wirklich kümmern, Mediendesigner. Und es gibt Leute, die sich um die Interaktion kümmern, die sich mit Usability, mit Benutzertests und so weiter auskennen. Und alle drei müssen eigentlich mit dem System sozusagen in der Systementwicklung zusammenarbeiten. Und man sieht, dass jetzt zum Beispiel das Strukturdiagramm eins ist, das die Designer hier interessiert, vor allem den Software- und den Media-Designer, nicht so sehr den User-Interface-Designer. Und der kriegt dann ein Diagramm, das darauf aufbaut, das Szenendiagramm. Und hier sieht man, je mehr sich das auf das User-Interface bezieht, umso mehr ist es dann die Zusammenarbeit zwischen Media-Designer und User-Interface-Designer. Das heißt, im Prinzip ist da so eine Andeutung von einem Entwicklungsprozess, der auch schon so eine Rollenteilung andeutet und wo man auch versuchen sollte, natürlich mittelfristig dann für die jeweiligen Fachleute auch Bildchen zu finden, Visualisierungen zu finden, mit denen die gut arbeiten können. Aber da sind wir durchaus noch, sagen wir, auf dem Weg und da gibt es keine wirklich noch ganz fertigen Lösungen. Ja, was ist das? Die Applikationsstruktur hier, also die, ich gehe nochmal zurück hier, das Strukturdiagramm für, und da steht ja hier, dass es Application Entities, also Anwendungselemente gibt und Medienkomponenten und die sind hier beide zusammengepackt. Anwendungsstruktur sind die weißen Klassen hier und dann gibt es Medienbestandteile, das sind die grauen Media Entities. Und man sieht jetzt alles das, was wir vorher an Objekte hatten, hier Paddle, Brick, Ball und so weiter, die tauchen hier auf. Es gibt noch das ganze Spiel und es gibt Players und wir wollen das vielleicht auch in verschiedene Levels organisieren, in denen es dann jeweils verschiedene Paddles und Bricks und Balls gibt. Das ist immer das Klassendiagramm, wie man das so kennt, einfach ein UML-Klassendiagramm. Und jetzt sieht man, dass hier sozusagen angeschlossen werden Animationen, die sagen, hier gibt es bestimmte grafische und auch in dem Fall akustische Elemente, die da jeweils dazugehören. Also ein Paddle zum Beispiel wird eine Animation haben, natürlich, weil das Paddle kann bewegt werden, kann nach links und rechts gehen. Ein Brick hat eine Animation, weil der zerspringen kann, da gibt es auch einen Sound, den wir dazu haben wollen. Der Ball hat natürlich eine Animation, weil er sich bewegt. Und der Level, der hat zwei Stellen, an denen sozusagen die Grafik jetzt in dem Fall verändert werden soll, nämlich da ist übrigens der Dreier, der gehört meiner Meinung nach darüber zur Wand, drei Wände und ein Off-Field und die kann man individuell gestalten. Das kann jetzt verschieden sein, an der Stelle wird auch eine Entwurfsentscheidung getroffen, man könnte natürlich auf Level Graphic noch viel mehr modifizieren können. Und damit haben wir sozusagen jetzt schon mal einen Überblick und sagen, an welchen Stellen werden denn tatsächlich sozusagen bewegliche und animierte Teile erzeugt werden. Also das ist eine Media Component hier gewesen. Dieser Pfeil sagt, dass das eine Repräsentation ist und hier sieht man, dass so eine Media Component auch nochmal intern strukturiert sein kann, zum Beispiel aus vier Bestandteilen bestehen kann. Das war jetzt sozusagen das Äquivalent zu einem UML-Diagramm. Das wird sozusagen erweitert darum, dass ich explizit sage, welche Elemente es gibt, die mit Animationen zu tun haben. Und Sie haben in diesen doppelten spitzen Klammern gesehen, da gibt es ein spezielles Vokabular von Sachen, die man dort vorsehen kann. Wie läuft denn so ein Spiel dann ab? Das ist jetzt die andere Seite, die dynamische Seite. Irgendwann wird es gestartet, dann sieht man ein Menü auf dem Bildschirm, wo man dann das Spiel irgendwann mal starten kann und irgendwie vielleicht sich eine alternativ auch Hilfe holen kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, in den Hilfezustand zu gehen oder zu starten. Vom Hilfezustand kann ich wieder zurückgehen. Dann starte ich das Spiel, dann werde ich eine gewisse Zeit in dem Level arbeiten und da gibt es im Wesentlichen, irgendwann mal ist der Level fertig und ich habe ein Ergebnis, habe irgendwelche Punkte erzielt. Und dann ist natürlich die Frage, kann ich noch weiterspielen, dann kann ich ins Spiel zurück. Ich kann auch generell aufhören und irgendwann ist das ganze Spiel aus, dann gehe ich in so eine Highscore-Übersicht und kann wieder ins Hauptmenü zurückgehen. Das ist so ein Überblick darüber, was das Spiel tatsächlich für einen Ablauf hat. Und man sieht, die einzelnen Knoten da drin Game, Menu, Score, Highscore, das sind im Prinzip Szenen, die grafisch ganz verschieden aussehen könnten. Also das Menu hat ja bestimmt vielleicht irgendein so ein Symbol und ein Teaser, eine Animation, die da immer wieder durchläuft und dann halt die Menüpunkte bloß die zwei. Wenn es im Spiel dann tatsächlich die Wände gibt und die Steine und so weiter. Und bei Score oder Highscore haben wir natürlich dann da die Zahlenangabe, dort eine Liste. Das sind also wirklich ganz verschiedene Layouts sozusagen. Jeder dieser Kästen beschreibt dann auch eine Aufgabe für die Designer sozusagen, für die Interface-Gestalter, wie das jetzt tatsächlich aussehen sollte. Was auch noch drin steht, sind solche Hinweise, wie das bestimmte Dinge nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden können, also dass man eine Unterscheidung macht hier in den eckigen Klammern. Und es werden auch Methoden angegeben, die bei so einem Übergang aufgerufen werden, wie zum Beispiel hier das Game Over. Dann gibt es noch History, was jetzt vielleicht nicht ganz so furchtbar wichtig ist. Also das, ich glaube, das genügt dafür. Ein User-Interface entwerfen, das ist natürlich eine Sache, die man zunächst mal gerne gleich mit Zeichnen anfängt. Hier ist ganz bewusst der Ansatz so, dass man versucht, abstrakt zu bleiben, ein abstraktes User-Interface zunächst mal zu beschreiben. Da gibt es inzwischen eine neuere Version, die ein bisschen schönere Icons benutzt, die sind noch aus einer anderen Sprache übernommen, aus dem UEML. Hier haben wir Symbole, die sagen uns, das ist ein Ausgabeelement, Pfeil raus. Es gibt ein Eingabeelement, das wäre Pfeil rein, das haben wir nicht, aber das Paddle ist ein Ausgabeelement, also beides, rein und raus. Und es gibt sozusagen Kommandoelemente, wie jetzt eben den Start, wo ich also jetzt bloß was auslösen kann. Und das Interessante ist hier zunächst mal zu sagen, ganz allgemein zu sagen, dieses Interface enthält diese Elemente. Diese Dinge werden angegeben, andererseits müssen als Eingabemöglichkeit vorgesehen sein, es muss eine Möglichkeit geben, den Ball zu starten. Damit wird das User-Interface auf einer ganz abstrakten Ebene beschrieben und die Realisierung davon kann grafisch natürlich ganz, ganz verschieden ausschauen. Das sind User-Interface-Container, Output-Komponenten, das sind welche, wo man Ein- und Ausgabe hat und hier eine aktionsauslösende Komponente. Was hier auch noch angedeutet ist, bei Bricks zum Beispiel, die sind Ausgaben, aber davon gibt es natürlich viele. Das heißt, man kann hier auch eine Vielfachheit angeben. Das ist also nicht immer genau eins, was da ist. Was ich unterschlagen hatte, ist, dass hier drunter Namen stehen und diese Namen beziehen sich tatsächlich als auf das Strukturdiagramm. Da gibt es die Klasse Ball, da gibt es die Klasse Brick, da gibt es die Klasse Level, in deren Attribut Number vorgesehen ist. Das heißt, es wird jetzt wirklich eine Beziehung hergestellt und es wird gesagt, welches der Elemente wird denn da angezeigt, worauf bezieht sich dieses User Interface Element. Das heißt, es sind verschiedene Diagramme, die Querbeziehungen zueinander haben. Und da wird es jetzt noch ein bisschen deutlicher, wo man wirklich sieht, wie jetzt zum Beispiel die Animation eben mit diesem User Interface zusammengebaut ist, welche Bestandteile, die wir jetzt haben in dem in diesen Media Components, wie die an dem User Interface dranhängen. Und es wird auch noch zusätzlich werden so Ereignisbehandlungsmethoden hier vorgesehen, solche mit diesen seltsamen Kästen hier mit dem Dreieck, wo man sowas wie eine Kollision zum Beispiel beschreiben kann, also die Bedingung, unter der eine Animation ausgelöst wird. Also wenn die Ballanimation eine Kollision mit der Wand hat, dann geht es eben in diese Brick-Animation rein, wo also nicht mit der Wand, mit dem Stein hat, mit dem Hindernis dort, dann geht es eben in die Animation rein, dass der sich dann zerlegt wahrscheinlich. Und genauso zum Beispiel bei dem Off-Field, ja, wenn der Ball jetzt rausgeht, dann wird diese Off-Field-Grafik natürlich das irgendwie verschlucken und dementsprechend angesprochen sein. Damit kann ich also sozusagen quer über die Elemente, die ich bisher hatte, sozusagen Beziehungen herstellen und sozusagen einen Überblick erzeugen. Das sind also diese Sensoren auf Ereignisse. Da sieht man auch, dass nicht alle Dinge wirklich eine spezifische Animationsrealisierung haben, nicht alle User-Interface-Elemente. Das sind ja einfach Anzeigeelemente oder einfach ein Startknopf. Das ist nicht so kompliziert. Das Letzte, was man noch als Diagramm dort sieht, ist, dass man nun das alles dynamisch dadurch zusammenbaut, dass man sagt, was passiert denn auf ein bestimmtes Ereignis hin? Also zum Beispiel, das System wird initialisiert, ist einem Init-Zustand und dann wird hier BallStartMoving ausgelöst und dann geht es in einen Zustand, in dem mehrere Dinge parallel passieren, in dem sich der Ball sozusagen bewegen kann und das Paddle bewegen kann. Das Paddle wird von vom Benutzerelement Paddle Left Right bestimmt und im Lauf dessen, was jetzt der Ball und das Paddle machen zusammen, können diese verschiedenen Kollisionen passieren, die wir eben dann in ihrer Ereignisbehandlung ja vorher schon gesehen haben, und damit kann ich sozusagen den gesamten Ablauf beschreiben. Da geht es an der Stelle vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Es ist jetzt natürlich, wenn man mit Modellen arbeitet, so eine Abwägungsfrage, wie viel will ich denn zeichnen, wie viel will ich programmieren? Also das ist jetzt wirklich mal relativ stark ins Extrem getrieben, damit kann ich sehr viel von der Programmlogik zeichnen und daraus generieren. Letztlich ist es in der Praxis natürlich eine Frage, sozusagen den richtigen Trade-off zu finden. Vielleicht nur die statische Struktur und die Szenen zu zeichnen und diese Ebene wegzulassen, was natürlich dann wieder heißt, dass man weniger mit der Code-Generierung machen kann. Ja, Code-Generierung, das ist natürlich in unserem Fall ein bisschen komplizierter noch, weil da nicht bloß Code generiert wird, sondern wir vielleicht eben ein Autorenwerkzeug transformieren wollen. Also hier sind als Beispiele, schwer zu erkennen, man kann es ein bisschen sehen, ist mal Flash oder SVG mit JavaScript oder auch Director, was nicht mehr ganz so aktuell ist, angegeben als Plattformen, auf denen ich weiterarbeiten will. Das heißt, so wie man früher beim modellgetriebenen Entwicklung gesagt hat, ich erzeuge einfach Java-Code oder so, werde ich ja hier dann vielleicht ActionScript-Code erzeugen, aber auch dazu irgendwie eine FLA-Datei, mit der ich in Flash weiterarbeiten kann und muss dann natürlich dieses Werkzeug, dieses Authoring-Tool benutzen, um das zu komplettieren. So wie ich Code komplettiere, werde ich dann auch tatsächlich die Grafik halt in irgendeiner Form zeichnen müssen. Das hilft ja nichts, das muss an irgendeiner Stelle entstehen. Das heißt, so ein Code-Generator, der für Multimedia arbeitet, und solche Code-Generatoren haben wir auch wirklich gebaut, von dem MML zum Beispiel nach Flash und ActionScript gibt es das tatsächlich. Die erzeugen natürlich Code für die Klassen und für das Gesamtverhalten, für diese Media-Objekte, wie sie mit dem User-Interface zusammenhängen. Aber sie müssen natürlich auch zum Beispiel diese User-Interface-Elemente, also zum Beispiel den Startknopf und die Ausgabe vom Score und das Paddle und so weiter, müssen sie erzeugen. Und dafür werden quasi die entsprechenden Vorkehrungen in Flash getroffen. Da gibt es also dann irgendeine Unterklasse von Sprite oder Movie Clip zum Beispiel für das Paddle. Aber das Ding ist bloß ein Kasten, in dem halt drin steht Paddle. Und das Ganze ist auch als Symbol in der Bibliothek. Da muss ich natürlich in der Bibliothek das Symbol aufmachen und dieses Paddle wirklich zeichnen und ablegen. Und dann wird es aber eben wirklich das grafische Paddle, ohne dass ich an der gesamten restlichen Logik, die das bei der Code-Generierung entstanden ist, irgendwas ändern muss. Das heißt, ich versuche genauso, wie man bei Code Programmcode erzeugt, versuche ich eben, da es auch Platzhalter gibt, irgendwelche Methoden, wo man noch von Hand was ausfüllen muss. Genauso ist es hier, dass ich grafische Platzhalter zum Beispiel erzeuge für Sounds, für Animationen und so weiter. Natürlich auch für die Operationen, an welchen Stellen sie natürlich genauso machen. Und man sieht auch wieder, dass sozusagen die Struktur und das Zusammenspiel aller dieser Elemente im Modell dargestellt wird und von der Code-Generierung verwaltet. Und dass der kreative Teil dann hoffentlich nicht mehr mit Modellen passiert, sondern wirklich in dem Autorenwerkzeug, das dafür ja auch am besten gemacht ist. Da kann man sich jetzt natürlich darüber streiten. Also ich habe jetzt bloß mal versucht, ein bisschen aus dem Alltag hier rauszukommen, wenn man immer sagen, und das ist in Flash so und das ist in Python so, weil das ist im Prinzip ja alles Reden über die Vergangenheit. Und das ist jetzt mal ein Versuch, da auszubrechen und zu sagen, so könnte das vielleicht sein, wenn man jetzt mal Erkenntnisse aus der Softwaretechnik anwendet. Ob das wirklich der Weg sein wird in Zukunft, weiß man nicht. Aber es ist zumindest mal eine Sache, die schon ein paar Vorteile bieten könnte. Zum Beispiel hat man vorher gesehen, dass es diese Schalter gibt, mit dem ich von einer Plattform zur anderen umstellen kann. Wenn Sie sich vorstellen, heutzutage ist so eine Umstellung von ActionScript 2 auf ActionScript 3 in Flash zum Beispiel oder noch extremer eine Entscheidung, wir machen jetzt nicht mehr Flash, sondern machen Silverlight, ist sehr dramatisch. Also im ersten Fall muss man entweder damit leben, dass man eine Mischung von beiden Plattformen hat, dass der alte Code in ActionScript 2 geschrieben ist, der neue in 3, oder ich muss ein riesen Portierungsprojekt starten, weil ich sehr viel anfassen muss, um das zu ändern, hat sich viel getan. Oder nach Silverlight geht schon mit los, dass ich meine Programmiererkurse schicken muss, dass die was Neues lernen. Das heißt, es sind gravierende Schritte, die man meistens vermeiden wird, weswegen die Industrie dann auch immer relativ konservativ ist und sagt, wir fahren am liebsten mit der Plattform weiter, wo unsere Leute gut mit umgehen können. Wenn wir jetzt diesen Schalter von vorher überlegen, dann ist es natürlich denkbar, wenn die auf abstrakteren Ebenen arbeiten, mit Modellierung arbeiten, dass ich einfach einen anderen Code-Generator einsetze und sehr viel von diesem Umstieg auf eine neue Plattform automatisch gemacht wird. Also das ist mit Sicherheit eine vielversprechende Idee dabei. Dann ist es natürlich so, dass auf dieser höheren Abstraktionsebene zu arbeiten auch hilft, einfach besser zu verstehen, was man tut und nicht sozusagen im Detail dann rumzuwursteln. Und dass die Code-Generatoren, da sind wir wieder beim Beispiel Patterns, natürlich in der Lage sind, besser strukturierten Code zu erzeugen, auch wenn der Programmierer vielleicht, der damit umgeht, gar nicht weiß, warum jetzt welches Pattern an welcher Stelle, aber sowas kann dort eingebaut werden. Eine Sache, was der Code-Generator von Andreas Pleuß zum Beispiel gemacht hat, was extrem hilfreich ist, wenn ein ganzes Team an einer Flash-Anwendung arbeitet. Flash hat immer diese eine monolithische FLA-Datei und wenn dann ein Team das in so ein Versionsmanagementsystem, ein SVN oder sowas eincheckt, es ist furchtbar, weil das ist diese eine Datei und wer die hat, der kann dran arbeiten und es kann niemand parallel dran arbeiten. Ganz anders als bei Java-Code, wo man eben dann in einer einzelnen Klasse arbeiten kann. Und ein anderer arbeitet parallel an einer anderen. Und da kann man zum Beispiel so einen Code-Generator versuchen zu helfen. Es war in dem Fall so, dass der Code wirklich, auch der Flash-Code, dass die FLA-Datei sozusagen modular zerlegt wird. Die Möglichkeiten gibt es, dass man den Unterdateien sozusagen aufsplittet, die dann zusammengebunden werden. Das ist ein bisschen umständlich, das wird keiner für sich selber machen, aber der Code-Generator hat halt sozusagen diese modulare Struktur gleich mit vorgegeben und damit wird die Teamarbeit besser unterstützt. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass das sozusagen die Ideallösung ist. Man hat natürlich eine Menge Probleme auch. Also erstens, die Code-Generierung ist momentan und wird es wahrscheinlich auch nie sein, ganz vollständig. Das heißt, man muss dann immer doch noch was hinzufügen, was plattformspezifisch ist, was dann irgendwie doch heißt, dass die Programmierer eben umlernen müssen von Flash auf Silverlight. Dann ist das klassische Problem, Roundtrip-Engineering ist zwar im Wesentlichen verstanden, aber macht einen riesen Aufwand für diese Werkzeuge, haben wir auch im Prototyp noch nicht fertig. Also wenn ich jetzt eine Änderung zuerst mal gemacht habe, meine schönen Pedals ausprogrammiert und gezeichnet habe und dann komme ich auf die Idee, ich will jetzt noch ein zweites Pedal für den zweiten Spieler einführen. Das heißt, ich gehe auf der Modellebene und modifiziere da, dass mir sozusagen die Änderungen auf der Modellebene oder an der Code-Generator neu angeworfen wird, integriert sind mit diesen Änderungen, die ich auf der Ebene nach der Generierung gemacht habe. Das ist schwierig, aber gut, da gibt es Lösungen, die eben noch komplettiert werden müssen. Das gravierendste Problem ist, glaube ich, der letzte Satz. Writing abstract specifications is not attractive for Multimedia Developers. Das ist generell nicht attractive for Developers und für Multimedia Developers vielleicht nur weniger. Also dieses Arbeiten auf Bildern und abstrakten Darstellungen statt Programmcode zu schreiben und diese Indirektion, dass dann irgendwann mal, wenn der Code generiert ist und das Ganze komplettiert ist, dass dann was abläuft, das widerspricht dem Naturell sozusagen von den Leuten, die eine Programmiererausbildung haben. Und die Leute, die sozusagen wirklich in diesen Modellen denken und damit effektiv und konsequent umgehen, die gibt es relativ wenig. Und auch, wie Sie wahrscheinlich an sich selber sehen, in der Ausbildung von Universitätsinformatikern spielt das auch irgendwie vergleichsweise eine Randrolle. Und auch die kann man jetzt nicht sagen, dass die das sozusagen auf breiter Front einführen werden. Und das ist vielleicht so das Problem, an dem es hängen könnte. Trotzdem muss man sagen, so ähnliche Sprüche über Vor- und Nachteile sind auch schon über High-Level-Programmierung versus Assembler-Programmierung ganz lang gesprochen worden und irgendwie haben sich Sprachen wie C++ oder Java oder so dann doch durchgesetzt. Also man weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen sozusagen, soll ein Zeichen setzen. Es gibt Entwicklungen, die weit über das rausgehen, dass man jetzt in einer Plattform nur denkt. Und das passt ja auch, glaube ich, ganz gut zum Motto dieser Vorlesung, eben eher die plattformübergreifenden Aspekte und das Umsteigen von einer Plattform zur anderen zu betonen, als jetzt bloß in einer Plattform im Detail zu arbeiten. So, jetzt habe ich die 5 Minuten, die zu spät gekommen bin, tatsächlich überzogen. Entschuldigung dafür. Und in der nächsten Woche geht es nochmal um ein Software-Engineering-Thema, aber um eins, das vielleicht weniger so in der Abstraktion ist, sondern ganz konkret der Entwicklungsprozess, einfach die Schritte, die Arbeitsteilung in der Entwicklung von Multimedia-Anwendungen. Dankeschön für heute.